Das IW, das Institut der Weltwirtschaft, nee, wie heißt das? Scheiße, jetzt weiß ich es nicht.
Ganz einfach.
Okay.
Institut der Wirtschaft.
Ah. Das IW, das Institut der Wirtschaft.
Da habe ich auch mal was gewusst.
Neues Jahr, neue Folgen. Herzlich willkommen zurück beim Podcast Der Schwarze Kanal, in dem Fokus-Kolumnist Jan Fleischhauer und ich jede Woche auf die politischen Auf- und Abreger blicken. Herzlich willkommen, lieber Jan.
Ein frohes neues Jahr, liebe Caro.
Das wünsche ich dir auch, aber darf man das noch sagen?
Ich finde, bis Ende Januar immer.
Bis Ende Januar immer. Ich habe ja so ein bisschen gedacht, Mensch, schade, dass wir Pause gemacht haben, denn es gab so tolle Themen in der Zwischenzeit. Da haben wir was verpasst.
Ja, Blackout in Berlin zum Beispiel, ne?
Ja, komplett.
Das ist also die,
vier
die,
Tage.
Die Reaktion der Landesregierung darauf. Also ich saß ja im warmen Lanzarote und hab das so im Handy verfolgt. War schon relativ dramatisch. Ich glaube, da waren 200.000 Berliner betroffen, 50.000 Haushalte ohne Strom. Jetzt auch nicht mal für ein paar Stunden, sondern
für fünf Tage. Bei Minustemperaturen draußen.
Ja,
also.
Ja, aber minus 7 Grad.
Ja.
Also das ist zapfig, wie man hier bei uns sagt.
Das ist zapfig, ja, richtig.
Und ja, wie sagt man es freundlich? Also sag mal, der Bürgermeister, der berühmte Kai Wegner, der hat nicht die glücklichste Figur gemacht.
Nicht wirklich. Der war, naja, sagen wir es mal so, er war erst angeblich nur im Homeoffice und hat nur nonstop telefoniert. Dann muss er zugeben.
Nein, der war erstmal nicht da. Wie ich es verfolgt habe. Der war erstmal 12 Stunden nicht sichtbar.
Richtig.
Da haben sich irgendwann alle gefragt, wo ist denn eigentlich unser Bürgermeister? Ich meine, das ist ein Notfall für eine Stadt. Ja?
Ja, na klar.
Dann hat er gesagt, er wäre die ganze Zeit im Homeoffice gewesen.
Und dabei war er zwischendurch auch mal Tennis spielen.
Das kam auch noch raus. Und das ist ja jetzt das, was es im Nachhinein noch mal interessant macht, weil jetzt haben die Beef, wie man so schön sagt. Ja?
In der
also,
Regierung.
Ja, genau. Also seine Innensenatorin von der SPD und er. Geht jetzt lustig die ganze Zeit hin und her. Ich glaube, das letzte jetzt Pressekonferenz von ihr, natürlich jetzt immer die Fragen, wo war er und wann war er und wann war er erreichbar und wann nicht. Und sie sitzt dann so und sagt, ja, also ich habe ihm, guck mal, sie hätte ihn um 8.05 Uhr angerufen am Samstagmorgen, er war leider nicht ans Telefon gegangen.
Und da kommt noch so was Vergiftetes
ja,
dran.
Genau, so. Aber das ist ja auch nicht, also nach dem Motto, ist ja auch ganz klar.
Samstag früh.
Nee,
da ist das Handy immer mal aus.
Ja, da geht man auch mal erstmal Schrippen holen. So, ja, gut, dann er gleich wieder mit einer Erklärung draußen. Das stimme überhaupt nicht. Also er habe das sehr wohl gesehen, dass sie anruft. Aber ihr Anruf sei also auf die Mailbox dann geraten, ne? Weil er gerade was Wichtigeres zu tun hatte, als mit der Innensenatorin zu telefonieren. Diese Tennisgeschichte, die ihm da so auf den Fuß gefallen ist. Ich meine, da war ja die Frage, wie kommt das eigentlich raus? Oder wie kam das raus? Weil er hatte, nachdem ja die Fragen so persistent wurden, wo war er eigentlich? Gesagt, also er hätte sich eingeschlossen, ja. Also er hätte das mitbekommen, Stromausfall. Also der gesamte Süden
ja.
Berlins, also dicht. Tot, muss man sagen. Und, also er hat sich eingeschlossen, sofort, in seinem Zimmer. Homeoffice, keinen reingelassen und also stundenlang also mit allen telefoniert. Bundesregierung und Bundesinnenministerium und Bundeswehr und so. Und dann stellt sich raus, er war auf dem Tennisplatz. Zwischenzeitlich, um den Kopf frei zu kriegen. Ne?
Mit der Bildungssenatorin.
Ja, das ist seine Freundin, auch von der CDU. Also eine Stunde Tennisplatz, duschen.
Hinfahren, zurückfahren.
Also mal locker 2,5 Stunden. In der größten Katastrophe seiner Stadt, die er jedenfalls bislang so erlebt hat.
Erinnert ein bisschen an Anne Spiegel bei der Ahrtal-Katastrophe.
Ja, genau. Ja. Die war noch weiter weg, die war, glaube ich, in Frankreich, ne? Wie kam das eigentlich raus, dass er da in Wirklichkeit auf dem Tennisplatz war? Das hat er ja natürlich nicht verkündet und seine Freundin da auch nicht.
Aber das ist relativ einfach. Da braucht bloß am Nachbarplatz jemand spielen und den erkennen und sich wundern, was macht er in der Krise
also,
am Tennisplatz?
Also der Verdacht geht anders, nämlich, wer hat jederzeit Einblick in den Einsatz der Sicherheitskräfte für die Regierungsmitglieder in Berlin, die Innensenatorin, Frau Spranger.
Nee.
Ja, die muss sich das ja nur mal geben lassen, ja?
Oh, bitter.
Also, was ist der Personenschutz? Wer Personenschützer war an dem Tag eingeteilt für den Bürgermeister?
Die hat das gedroppt.
Das vermutet er.
Die ist von der SPD, das kann ich mir gut vorstellen. Das ist schon Wahlkampfgetöse.
Die wählen wann? Nächstes Jahr, ne?
Im September.
Ist nicht mehr so weit hin.
Nö.
Gut, die SPD kämpft ums Überleben, ich glaube Platz 5.
Ja.
Ja. Vor,
die könnten,
hinter,
ja, könnten hinter, mit der Linkspartei.
Ja, das sind ja diejenigen, die im Augenblick die Nase vorne haben.
Ja, dann geht das recht das Licht aus.
Ja, das Licht. Mal gucken.
Aber der Wegner macht keine gute Figur. Auch jetzt, du hörst mehr von Franziska Giffey als das, von ihm.
Ja gut, die war auch die beste Bürgermeisterin, die die seit langem hatten. Die hat die eigene Partei halt im Stich gelassen, weil sie den unverzeihlichen Fehler aus SPD-Sicht gemacht hatte, mit der CDU zu regieren und nicht mit den Grünen und den Linken von der Linkspartei. So. Man hat so ein paar ganz schöne Aspekte. Auch dieser Brief oder diese Mail jetzt, finde ich, der grünen Parteiführung und ihre Mitglieder.
In Berlin.
In Berlin.
Die wollen natürlich jetzt Kapital schlagen aus dem Versagen des regierenden Bürgermeisters.
Naheliegend.
Und da wurden jetzt die Berliner Abgeordneten per Mail aufgefordert, lieber nicht über die linksextrem, mutmaßlich linksextremen Täter zu sprechen, sondern sich auf die Inkompetenz von Herrn Wegner zu stürzen.
Das ist das, was man denkt, würde ich sagen. Aber da schreibe ich doch nicht in Briefe rein. Zumal die Frage, wer war das eigentlich und kriegen wir die Kanaillen, ja nicht ganz unerheblich ist.
Nee.
Bei dem Schaden, der da entstanden ist. Und dann in eine Mail reinschreiben, also wir sollten uns auf keinen Fall, bitte aus der Kommunikation die Frage nach den TäterInnen, ja, aussparen.
Gut, das ist im Zweifel ist die eigene Wählerschaft, ne? Ist schon klar, dass Grün und Links nicht so erpicht sind, dass rauskommt, wer das war.
Ja, das ist im weitesten Sinne natürlich deren Welt, aus denen die stammen. Kapitalismuskritik.
Ich habe mich übrigens gefragt, ob das nur in Berlin, in Failed State, stattfinden kann, so ein
Blackout, ich glaube,
oder auch bei uns.
Ich glaube, das kann ziemlich überall stattfinden.
Ich wäre gewappnet, by the way. Ich habe im Dezember, witzigerweise bevor das alles passiert ist, einen Film angeguckt mit so einem Mega-Blackout und habe das mit meiner besten Freundin besprochen. Und die hat mir dann zu Weihnachten ein Monster-Apokalypse-Set geschenkt. So ein Riesenkarton.
Da ist was drin?
Da ist alles drin. Stirnband mit Licht, also so eine Stirnleuchte, Gaskocher, Funkradio, Mengen an Batterien, Kerzen, Streichhölzer, Heizdecke kommt noch, destilliertes Wasser, Feuchttücher, alles. Ich bin gewappnet.
Das heißt, wenn bei uns der Strom ausgeht, dann komme ich, nämlich also schlage ich mich durch Pullach, ja, nach Giesingen durch, ja, mit den Kinderlein an der Hand, ja, und klopft bei dir an und sag, ja, Tante Caro, ja, jetzt sind wir deine Gäste. Alles klar.
Ich habe ein bisschen Platzproblem, aber klar, kommt gerne.
Ja, das ist auch so. Das heißt ja heute Prepper, ne? Also das, was früher der Überlebenskünstler war.
Ah, okay.
Das kommt ja eigentlich aus der linken Szene, also die Vorbereitung auf den Ernstfall.
Aus der linken Szene?
Ja, ja, klar, so 70er, 80er Jahre, als alle sich vor dem Atomtod gefürchtet haben. Ja?
Okay.
Das ist ja eine der Gründungsarme der Grünen ja eigentlich auch. Also wir haben ja gemeinsam auch alle gebeteten, gefastet und geknetet gegen eben den Atomtod, Friedensbewegung. Und ein Teil eben dieser Bewegung führte dann in so Überlebenstrainings. Da gab es einen ganz großen Helden, Rüdiger Nehberg, ja, der hat das dann professionalisiert. Das war einer der ersten sozusagen Reality-TV-Stars, bevor es Reality-TV gab. Der hat sich dann, glaube ich, in Brasilien mit nichts als einem Lendenschurz und so einem und einen Bleistift wahrscheinlich, um den Leguan sozusagen so zu erstechen, abwerfen lassen. Hat er durchgehalten, hat er überlebt, ja.
Okay.
Wahnsinnig erfolgreiche Bücher geschrieben. Also wie man eben im Dschungel überlebt. Also mit nichts. Und das ist jetzt, wie vieles, nach rechts gewandert. So, und jetzt gibt's also, das finde ich ganz kurios, gab es also vor dem Blackout in der Taz, das ist diese linke Tageszeitung.
Ja.
Klammer auf, wo die Vulkangruppen und wie diese... Wenn diese Dings erreisen, sozusagen so jedenfalls ideologisch ein bisschen beheimatet sind, ja. Also lange auf, also was, also das sei ganz rechts und ganz schlimm und total lächerlich, sich da also jetzt Suppen ins Regal zu stellen und das Mehl.
Rechts?
Genau, du guckst jetzt so Anja Reschke, die große Anja Reschke, ne, mit ihrem Reschke-TV.
Moderatorin bei der ARD.
Die hat das auch drauf gehabt. Also das sei rechts und hat ein langes Ding gehabt über, wie lächerlich das denn sei, sich also auf den Katastrophenfall vorzubereiten. Jetzt Rolle rückwärts, ja. Also jedenfalls in der Taz. Also Empfehlung, also welche, also auf jeden Fall Dosensuppe wieder, ne? Graupen.
Gute Dose Ravioli, schmeckt ein bisschen metallisch. Kann man sogar kalt essen, habe ich während meines Studiums ständig vertilgt. Wünscht ihr euch manchmal jemanden an eurer Seite, der euch wirklich versteht und euch den Rücken frei hält, wenn ihr euch etwas Eigenes aufbauen wollt? Keine Sorge, wir reden nicht über Online-Dating, sondern über Online-Business. Und dafür haben wir die passende Lösung, Shopify. Schon zehntausende Unternehmen in Deutschland und viele bekannte Marken nutzen Shopify, von Startups bis zu Familienbetrieben. Shopify ist die Commerce-Plattform, die weltweit Millionen Unternehmen unterstützt, denn mit Shopify könnt ihr eure Produkte überall verkaufen. Im eigenen Online-Shop, im Laden mit Kassensystem, auf Social Media wie Instagram oder Facebook und auf Marketplaces wie eBay. Gleichzeitig hilft euch Shopify, euer Business einfach, rechtskonform und zuverlässig zu verwalten. Mit innovativen Funktionen und 24/7 Kundenservice. Produkte präsentieren, Lagerbestand im Blick behalten, Bestellungen und Zahlungen sicher abwickeln, alles läuft über eine zentrale Plattform. So bleibt mehr Zeit für das Wesentliche, euer Business. Testet Shopify kostenlos und bringt euer Geschäft auf das nächste Level auf shopify.de.
Blöd ist, was machst du mit dem Kram, wenn das Verfallsdatum abgelaufen ist? Mir ist es ja passiert in der Corona-Zeit. Das war doch alle, als ich da im Supermarkt
war. Ihr wart die Hamster? Nee.
Du, ich habe eine Familie so durchzubringen.
Ja, okay, gut.
Ja?
Ja. Was hast du gehamstert?
Naja, was gab's alles nicht mehr?
Klopapier
war das, damit Öl? Ja, aber auf das fing Klopapier, habe ich noch gesagt, okay, dann kam, das gab's kein Öl mehr.
Ja, genau.
Ich weiß nicht, was da alles, da standen dann zum Teil die Regale richtig leer.
Das war dann rationiert, du durftest da, nur noch eine Flasche kaufen.
Ja, also da, also meine Frau, die da, jetzt kaufen wir einen. Also dann Wasser, die Ravioli, Linsen, Öl. Okay, dann habe ich das alles im Keller fleißig voll gemacht. Jetzt vor ein paar Monaten fällt mir das ein, ich musste Platz schaffen. Nimm das Zeug in die Hand, alles natürlich abgelaufen.
Aber wenn da kein Fleisch drin ist, dann kannst du das immer noch essen. Linsen werden nicht kaputt.
Genau, genau das, was ich zu meiner Frau gesagt habe. Da sagst du, ja, kannst du gerne essen. Das wird hier nicht an die Kinder verfüttert.
Okay, gut.
Das ist so.
Ja, an Kinder würde ich es auch nicht geben.
Ah, ich fand das total. Also, was das? Als ob ich jetzt Linsen schlecht werden. Da stand dann halt Ablauf Juni 23 drauf oder so. Oder Honig.
Der Honig wird.
Hat man
nicht
halt ein bisschen Bauchgrimm, mein Gott.
Oder Durchfall.
Ja.
Dann brauchst du allerdings wieder Klopapier.
Ja, das gibt's ja wieder.
Wir hatten noch einen anderen Aufreger, und zwar der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, Daniel Günther, hatte einen Auftritt bei Markus Lanz und hat damit im Prinzip einen riesigen Shitstorm losgetreten, weil er die Pressefreiheit so ein bisschen angeklingelt hat. Sogar der Deutsche Journalistenverband war empört.
Ja, hat das oder hat das nicht?
Ich finde, er hat es.
Wir müssen es vielleicht jetzt nochmal so ein bisschen auseinanderklamüsern. Mhm. Also er sitzt bei Lanz und dann geht es erstmal um Social Media, glaube ich, oder?
Ja.
Social Media und das ist ja in Australien jetzt ein Verbot gibt. Social Media nicht mehr für Kinder und Jugendliche unter 16, wofür Herr Günther Sympathien hat, ich auch. Dann geht es irgendwie um rechte Portale und Hetzportale, wie das heute heißt. Mhm. Also News und Tichys Einblick, ich weiß nicht, wer noch damit gemeint ist. Und dass die irgendwie die Demokratie unterminieren.
Das ist ja die Behauptung von Herrn Günther, zumindest.
Ja, Behauptung, gut, er ist Ministerpräsident der Schleswig-Holstein. Und dann richtet sich Lanz auf, typisch, so auf dem Stuhl von vorne, rutscht so ein bisschen nach vorne und sagt, ja, also was meinen Sie jetzt? Also regulieren, zensieren, notfalls verbieten. Und der Günther sagt, ja.
Genau.
Und dann denkt man, oh, der will jetzt also alle möglichen Presseorgane verbieten und zensieren zumindest, die nicht passen. Und dann schiebt er aber hinterher, ja, also er schon sei dafür, also wieder Social Media abzustellen. Ist ein bisschen unklar in der Situation, ob er es jetzt so nachschiebt.
Finde ich nicht, weil ich habe mir extra dieses ganze Zeugs nochmal angeguckt.
Die ganze Sendung?
Ja, also diesen Abschnitt.
Ja.
Viertelstunde lang geht das ungefähr. Und habe mitgeschrieben, ja. Und da ging es, also wenn man genau hinschaut, ist er sehr verklausuliert. Er sagte, Medien orientieren sich zu sehr an sozialen Medien und betreiben selbst politische Agitation und nicht mehr Journalismus.
Ja.
Das ist jetzt schon mal etwas, was eine Unterstellung ist, ne? Weil jeder Meinungsbeitrag ist ja am Ende auch Journalismus, auch wenn es eine Agitation
sein soll.
So.
Ja.
Und dann sagte Lanz, was ist denn mit Portalen, die agitieren? Das ist von der Meinungsfreiheit gedeckt. Wo greifen wir dann ein? Und dann sagt der Günther, Es ist nicht nur von Politik Aufgabe, Demokratie zu schützen, es müssen auch die Medien tun und zieht dann über News her, sagt, die sind faktenfrei, die sind ein Feind der Demokratie. Die recherchieren nicht und ich finde, das sind Unterstellungen, das geht gar nicht.
Ja, Gott. Also erstens, Herr Günther kann Balanz, alles Mögliche fordern.
Klar, aber also, es impliziert eine Forderung nach Zensur. Ich finde, man kann das rauslesen.
Ja, aber die Aufregung. Also ich will jetzt nicht Herrn Günther, dem mächtigen Ministerpräsidenten aus Schleswig-Holstein, zu nahe treten. Ne? Ist klar, also wenn der fordert, also Zensur oder gar verboten, wird das natürlich auch sofort stattfinden in Deutschland. Das ist doch affig. Also der kann über Lanz hier sitzen, behaupten und auch fordern, was er will. Es passiert natürlich überhaupt nichts. Ja?
Das mag ja sein, aber lass es mal einen AfD-Politiker fordern, dann ist ganz Deutschland auf der Straße.
Ja, also erstens fordert es die AfD für die andere Seite ja auch, glaube ich. Das Zweite, ich finde auch, wir sollten als Journalisten nicht mehr so wahnsinnig empfindlich sein. Dann kommt jetzt, also ich habe gleich wieder so einen Kommentar gesehen, da steht einer mit zitternder Stimme, ja, an seinem RTL-Mikro und sagt, ja, also, und der Ministerpräsident vergreift sich an der grundgesetzlich geschützten Meinungsfreiheit. Einer der schönsten Videos, die es bei YouTube gibt, ist Helmut Kohl, wenn er so von der Seite angeflaumt wird und sich dann so Journalistenbürschchen mal vornimmt. Ah, wo kommen Sie? Ah, Spiegel TV, ja klar, Spiegel TV, ja. Und dann also über die herzieht. So wie wir Politiker uns vornehmen. Ja, finde ich, darf auch ein Politiker sich mal die Journalisten vornehmen. Jetzt hat er also die News-Leute als Feinde der Demokratie bezeichnet.
Er spricht ihnen Journalismus ab. Das finde ich nicht in Ordnung. Also er sagt,
ja, aber ist doch freie Meinung. Warum nicht? Das ist seine, das ist seine Meinung.
Aber in seiner Rolle, es saß da Adrian Geiges, ein China-Experte, mit in dieser Talkrunde. Ja. Der hat lange Jahre in China gelebt und der hat sofort gesagt, er hat da unglaublich Bauchschmerzen, weil wer entscheidet denn am Ende, was ist Propaganda und was ist noch Journalismus?
Okay. Aber noch sind wir ja noch von China ein Stück weit entfernt, ja. Das ist nämlich genau der Unterschied, auf den man ja auch nochmal hinweisen sollte. Also wenn der Staats- und Parteichef oder irgendein Helot aus irgendeinem chinesischen Provinz sowas sagen würde in so einer Talkshow, klar, also da würde ich auch sofort in Deckung gehen, weil dann weißt du, da steht am nächsten Tag auch die Polizei in der Tür. Das ist doch alles in Deutschland gar nicht so. Jetzt ist Günther sofort wieder zurückgerudert und hat gesagt, so hat er es doch gar nicht gemeint und hat es doch nur auf Social Media bezogen gemeint.
Er hat aber auch auf Insta nochmal nachgelegt und sagt, nicht überall, wo Journalismus draufsteht, ist auch Journalismus drin. Kann man über die Politik jetzt auch sagen. Aber,
ja, stimmt doch aber auch.
Aber was meint er denn damit? Was meint er denn damit? Wer entscheidet denn dann, was Journalismus ist und was nicht? Ich finde das wirklich eine schwierige Äußerung. Übrigens Markus Söder und auch der hessische Ministerpräsident Boris Rhein, die haben beide sofort gesagt, geht gar nicht.
Ja, Boris Rhein, klar. Also, dass der sich sofort in die Büsche schlägt. Das sind ja so ganz große konservative Helden immer, ne? Die dann so mit feuchten Fingern die Süddeutsche aufmachen, den Kommentar. Also, wie dann die SZ über sie geurteilt hat, ja? Die dann einen Kreislauf zusammenkriegen, also wenn da was Böses über sie steht.
Ich wusste gar nicht, dass du so Vorbehalte hast. Markus Söder hat ja dann gleich auch vorgeschlagen, wir könnten ja Bundesländer zusammenlegen. Da wäre mein Vorschlag, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern könnte man in eines.
Vielleicht
kein Daniel Günther mehr da.
Ich weiß, also wahrscheinlich ist der eine oder andere jetzt überrascht, dass ich jetzt hier nicht mich so richtig in Wallung bringen kann gegen Herrn Günther. Der Mann immerhin erfolgreicher Ministerpräsident. Also ich habe mir mal angeguckt, wo der steht. Also der hat einen Laden jedenfalls im Griff.
Ja, aber der ist
verlässlich
ja
über 30%, AfD über 12 oder 13. Auch die anderen alle auf Distanz. Das können nicht viele Ministerpräsidenten in Deutschland von sich sagen.
Ja,
also,
aber da wohnen ja auch keine Menschen.
Wie nur Schafe oder was?
Er sind auf jeden Fall, ist ein Mini-Bundesland.
Was willst du damit sagen?
Das hast du jetzt gesagt.
Oder was?
Aber das ist ja ein kleines Bundesland. Also das ist immer leichter zu führen. Okay, wir werden da nicht auf einen Nenner.
Boah, also da hatten wir nicht ein ganz kleines Bundesland gerade am Wickel, das heißt Berlin, ja? Und haben wir da nicht uns gerade darüber lustig gemacht, dass die Führung dieses Bundeslandes so ein bisschen ist wie die Stadt. Ja,
du bist doch der Meinungsscharfmacher, du bist doch damit gemeint.
Nee, wenn Journalisten immer so mit der Fassung unterm Arm ins Büro kommen und sich so als kleine Verfassungsschützer aufspielen. Und dann die Kollegin Melanie Ammann, ja, meine Ex-Kollegin beim Spiegel, ja jetzt, glaube ich, bei Funke Gruppe untergekommen ist, nachdem sie beim Spiegel rausgeflogen ist. Langen Kommentar auch, in diesem Fall auch für Herrn Günther. Und dann spricht sie immer von Wir-Qualitätsmedien. Also Wir-Qualitätsmedien. Und wir müssen sozusagen den Unterschied klar machen.
Bin ich anmaßend.
Hetzportalen wie News. Wir-Qualitätsmedien. Das kam, glaube ich, in dem Text, ich will nicht lügen, das kam 2 oder 3 Mal vor. Das erinnert mich immer so an einen Fischhändler, der die ganze Zeit erklären muss den Leuten, dass also sein Fisch, sein Qualitätsfisch wahnsinnig frisch ist, ja. Und beim dritten Mal denkst du, oh, vielleicht doch nicht ganz so, weil.
Wenn du es so anpreisen musst, ist es meistens schon schlecht.
Gut, also, ceterum censeo, Herr Günther ist kein Freund dieser rechten Hetzportale. Ja, gut.
Ich finde schon das Wort Hetzportal ist in Ordnung.
Ja.
Das sind rechte Portale, ja, aber dieser, die Taz hetzt doch genauso, nur auf der anderen Seite. Also wenn das
ja
schon hetzen ist.
Nein, da bin ich ja auch, das bin ich, in dem Fall bin ich ganz bei dir. Ich weiß nicht, was die ihm zu Neide getan haben. Vielleicht die machen sie auch immer über ihn lustig, ja, sozusagen als der Daniel Günther von der CDU, der eigentlich ein Grüner natürlich im Herzen ist.
Ja.
Also da hat er keine Freunde. In diesem einen Punkt, wie gesagt, also
mit Social Media, das glaube ich, würde
Social Media, also
ich
habe ja bekanntermaßen 3 kleine Kinder.
Ja.
Also je länger du die von diesem Teufelszeug fernhältst, umso besser, kann ich nur sagen. Und wenn ich dann immer so lange Erklärungen lese, dass also man den Kindern dann die digitale Teilhabe nicht ermöglicht, kann ich sagen, wir ermöglichen ihnen auch nicht die Teilhabe an Fentanyl und Alkohol, ne?
Alkohol ja leider schon.
Das ja, aber nicht legal.
Ab 16 darfst du trinken.
Ja, aber es geht ja um das Verbot unter 16.
Ach so, ja, das stimmt, da hast du recht. Ein letztes Thema müssen wir auf jeden Fall noch besprechen. Kaum ist Weihnachten und Silvester vorbei, war es das auch schon wieder mit dem Koalitionsfrieden. Denn die SPD macht jetzt mit ihren Forderungen nach Steuererhöhungen ernst. Erbschaftssteuerreform, Unternehmenserben sollen höher besteuert werden. Ich finde, so nach 3 Jahren Rezession und haufenweise Insolvenzen, super Timing und der nächste Streit vorprogrammiert.
Ich habe mir das heute extra nochmal angeguckt. Also erste Frage war für mich, falle ich drunter oder falle ich nicht drunter? Ja? Also es soll jetzt Freibetrag geben von 1 Million für SPD-Verhältnisse relativ großzügig, ne?
Ja.
Ja, ich finde das eher eigenartig, weil ich meine, wir gehen jetzt echt in ein hartes, hartes Jahr. Ja, also ich wäre froh, wir könnten hier zum Jahresanfang fröhlichere Nachrichten verkünden, aber ich glaube, das wird echt bockelhart. Ja?
Und das, wirklich?
Ja, was wir letztes Jahr gesehen haben, schon als an Entlassungen und angekündigten Entlassungen, das wird sich jetzt fortsetzen. Fun Fact, das Statistische Bundesamt hat gerade erklärt, dass sie ab jetzt nicht mehr die vorläufigen Insolvenzen, die vorläufigen Insolvenzzahlen vermelden werden, ja, sondern noch in größeren Abständen. Ist ja auch eine Möglichkeit, sich mit dem Schmerz abzufinden. Man macht dann die Augen zu, ne? Mhm. Also das, was da von Stuttgart ausgeht, das wird die Republik erschüttern. Und in dieser Situation, als eine der beiden Regierungsparteien über Steuererhöhungen nachzudenken, und der andere große Vorschlag zum Jahreswechsel war ja ein Warenkorb.
Deutschlandkorb.
Ein Deutschlandkorb. Klar, ich schon Warenkorb. Ich habe gar nicht den SPD-Sprech drauf, merke ich. Deutschlandkorb, ja. Wie ging das nochmal? Also jeder Edeka-Markt und jeder Lidl soll jetzt was genau vorrätig halten?
Das habe ich gar nicht so genau mitbekommen, aber es soll auf jeden Fall für diese Grundnahrungsmittel einen festgelegten Preis bekommen. Also Planwirtschaft vom Feinsten hat noch nie geklappt.
Genau, ja.
Wo du dich fragst, das kann
also dann kannst du das sagen, dass also von Lars Klingbeil und Bärbel Bass am Wochenanfang festgeschriebene Preise für den Prepperkorb. Ja, gut. Also das sind so die Themen, mit denen sich jetzt die SPD beschäftigt. Und ja, das zeigt natürlich auch, wie weit die weg sind. Die von mir sehr geschätzte Wirtschaftsweise Veronika Grimm hat jetzt geschrieben, also man sehe, dass diese Regierung nicht nur ein Umsetzungsproblem habe, sie habe auch ein Erkenntnisproblem.
Total.
Und das machte sie fest an diesem Streit zwischen dem CDU-geführten Wirtschaftsministerium
und Katharina Reiche,
wo die tapfere Frau Reiche sitzt, und dem SPD-regierten Finanzressort von Herrn Klingbeil, der Streit über den Jahreswirtschaftsbericht. Wo Herr Klingbeil und seine Mann jetzt kommen und sagen, nee, das sei ihnen alles viel zu negativ geschrieben, da das Vorwort. Es müsse viel optimistischere klingen und die Lage sei ja gar nicht so schlecht. Das ist offenbar das ist jetzt SPD-Tradition, einfach die Lage schönreden. Das war ja schon bei Olaf Scholz immer so, dass er sich beklagt hat über die Schwarzmalerei in der Presse. Ja, die Lage sei viel besser als ihr Ruf.
Die Klage, was hat er gesagt? Mit dem Kaufmann und der Klage. Ich hab
diesen, das ist der berühmte Satz. Die Klage ist der Ruf des Kaufmanns. Der Gruß des Kaufmanns.
Der Gruß, ja.
Was ist so der Klage, ist der Gruß des Kaufmanns. Ja, also diese Art von Realitätsflucht setzt sich jetzt fort und das ist natürlich ein bisschen beängstigend. Also der Kanzler tourt in der Weltgeschichte rum.
Ja, muss aber allerdings auch momentan, es ist halt außenpolitisch echt viel los.
Ja, gut, aber man kann ab und zu auch mal zu Hause vorbeischauen. Und der Vizekanzler spielt Balalaika. Das ist die Lage.
Das Institut der Wirtschaft hat übrigens gerechnet, dass 80.000 Unternehmen betroffen wären von dieser SPD-Erbschaftssteuerreform.
Wobei die Details sind doch noch gar nicht raus.
Ja,
oder?
Aber sie hätten, also wenn es diesen Freibetrag für Unternehmen von 5 Millionen Euro gibt,
ja,
dann wären 80.000 Unternehmen betroffen. Die Hälfte davon sind Familienunternehmen. Die gehen halt alle aus Deutschland weg.
Ja, aber
das kann doch auch die SPD nicht wollen.
Caro, das ist doch wieder das Gleiche wie mit Herrn Günther. Als ob jetzt sozusagen der mächtige Arm, ja, des Parteivorsitzenden,
ja,
Lars Klingbeil, den Steuerhebel umlegen wird und ab morgen kommt also die Erbschaftssteuer für alle Unternehmer. Nee, das sind so diese typischen Pläne, die dann in Schubladen landen werden und dann immer natürlich immer rausgezogen bei jeder Talkshow. Solange die jetzt mit der CDU regieren, wird es keine Erhöhung der Erbschaftssteuer geben. Was ich mir vorstellen kann.
Warte mal ab. Bei der Rente hat auch die Union auch gesagt, wird es nicht geben.
Ah ja,
bei den Schulden wird es auch nicht geben.
Also auch wieder bislang, wahr. Ich denke ja eher, die beiden erstmal fallen.
Der Balalaika-Spieler hat sich bislang immer durchgesetzt.
Wo Teams vernetzt sind und Ideen wachsen, liefert Internet at Work von Vodafone Highspeed für ihr Business. Together we can.
Ich versuche jetzt ein Gegenargument zu finden. Es fällt mir so schnell keins ein, leider.
Ja. Ich finde es nur witzig, weil es wird ja in diesem Jahr vom Bundesverfassungsgericht sowieso ein Urteil zur Erbschaftssteuer erwartet. Das heißt, da wird sowieso danach eine Reform folgen. Warum muss man dem denn jetzt zuvorkommen? Das ist auch wieder nur Wahlkampf, weil man auf irgendwelche Landtagswahlen schielt und hofft, über 10% zu kommen.
Gut, das ist die Antwort der SPD auf alle ihre Probleme immer. Wie heißt das denn? Die starken Schultern müssen mehr tragen als die Schwachen.
Tun sie ja schon.
Ja, das tun sie schon. Die müssen halt noch mehr tragen. Das ist immer die Antwort auf alle Probleme. Es schafft natürlich keinen einzigen Arbeitsplatz und erhält auch keinen einzigen Arbeitsplatz.
Mm-mm.
Und im Ende ist es auch eine brutale Sache, finde ich, weil man eben aus stolzen Arbeitern Hilfsempfänger macht. Das ist ja das, was im Augenblick passiert. Auch der Weg, den die SPD mitgeht. Also ich sehe relativ wenig Gegenwehr, was diese flächendeckende Deindustrialisierung Deutschlands angeht. Also da würde ich ja mal ansetzen. Also
weil
die Leute
sie es nicht erkannt haben. Da hat Frau Grimm ganz recht. Lass uns auf die Verlierer und die Gewinner noch blicken in dieser Woche. Womit wollen wir beginnen?
Gewinner.
Ich bin gespannt. Hast du jemanden? Mir ist keiner eingefallen, ehrlich gesagt. Nee.
Doch. Wie heißt der Kerl? Stellvertretender Konsul Deutschlands in Rumänien. Genauer gesehen in?
Temeschwar. Der Dichter.
Der Autor des Gedichtes Ken und Barbie.
Ja.
Das ist auf mirakulöse Weise in die Online-Ausgabe der Mitarbeiterzeitschrift des Auswärtigen Amtes geschafft hat.
Das ist tatsächlich toll.
Und dass ich also ein bisschen rumpelig-bumpelig über erkennbar Robert Habeck und Annalena Baerbock Lust macht. Also es fängt, glaube ich, so an. Heizung aus, Pullover an, selbst gestrickt von Mann zu Mann. Gut, da haut der Reim noch einigermaßen hin. Daher wird es ein bisschen holpriger. So. Riesenaufregung natürlich im Auswärtigen Amt. Ja, also wie konnte das passieren? Das werden also die das alle einvernommen in Nachtsitzung, ja, unter Androhung von Folter, unter anderen Strafen. Also wie das alle Aufsichtsgremien passieren konnte, das Gedicht. Der ist nicht Braunmüller oder so ähnlich. Und dem stellvertretenden Konsul. Es hat sich also in besonderer Weise hat sich in die Brust geworfen, beziehungsweise ihre Empörung Ausdruck verliehen, die Gleichstellungsbeauftragte des Auswärtigen Amtes. Ja, muss mal gucken, ob sie irgendwo habe. Ja, hier. Gleichstellungsbeauftragte im Auswärtigen Amt, Anne Glum,
aha,
kritisierte die Veröffentlichung intern scharf. Es ist rückwärtsgewandte Polemik in Reimform, die stereotypische, sexistische und misogyne Narrative bedient.
Hä? Misogyn?
Das Auswärtige Amt, ja, misogyn, also frauenfeindlich.
Es ging doch gegen Robert Habeck.
Ja, nee, aber.
Oder
aber
versteht Barbie, er sich auch als Frau? Nee,
Barbie ist schon, der untere Teil geht gegen Barbie.
Ja, gut, aber da ging es um Glamour-Make-up. Es steht nicht drin, was für wen gilt.
Er hat Frau Glum geschrieben. Ich kann es ja.
Das sagt ja mehr über sie
das
aus.
Auswärtige Amt sei kein Ort für die infame Diffamierung ehemaliger Regierungsmitglieder. Also, ich sehe es folgendermaßen jetzt. Kommen, der wird jetzt einbestellt, dann kriegt er ein Spezial-Gleichstellungsseminar, nur für ihn, dieser stellvertretende Konsul. Und wenn er da rauskommt, nach einer Woche, mit Frau Glum,
dann dichtet er besser.
Dann weiß der nicht mehr, ob der Männlein oder Weiblein ist.
Gott. Ich habe ehrlich gesagt gedacht, das ist doch eine gute Nachricht. Es gibt also auch im Auswärtigen Amt noch welche mit gesundem Menschenverstand. Ist doch schön.
Ja, also lustig machen darf man sich aber halt nicht über die Falschen. So.
Ja, also das ist unser Gewinner.
Das war der Gewinner.
Ja, das finde ich auch.
Der Verlierer oder die Verlierer in dem Fall, die Kinder in Niedersachsen.
Ach echt?
Ja, die jetzt nicht mehr rechnen lernen, richtig.
Aber also die dürfen nicht mehr schriftlich dividieren oder sollen nicht mehr schriftlich dividieren.
Das schriftliche
lernen.
Dividieren ist aufgehoben.
Ja.
Weil Begründung, jedes Kind habe seinen eigenen Lösungs- und Erkenntnisweg und dem wolle man Rechnung tragen.
Okay, die Begründung ist geil. Das ist geil. Auf der anderen Seite, wie oft in deinem Leben außerhalb der Schule hast du schon mal schriftlich dividiert? Wann hast du das jemals wieder gebraucht? Das ist ungefähr so sinnvoll, wie dass ich gelernt habe, dass man Zuckerrohr in der Mandschurei einbaut.
Also erstens habe ich es neulich wieder gelernt oder wurde re-educated, weil ich neben den Hausaufgaben meines Sohnes saß.
Im Schulkontext.
Ja, genau.
Aber
da musste ich mit ihm schriftlich dividieren. Wir haben es auch einigermaßen hingekriegt. Es ist auch gar nicht so kompliziert, wenn du einmal die Regeln dir angeguckt hast. Du kannst ja auch schriftlich multiplizieren. Ich meine, die Frage ist doch, okay, gehen wir also das schriftliche Dividieren jetzt auf. Da wird die Kinder ihren eigenen Lebensweg, Kenntnisweg finden. Warum stehen bleiben beim schriftlichen Dividieren? Warum nicht das Ausweiten auf das schriftliche Multiplizieren? So, möglicherweise ist überhaupt das Rechnen in großen Rechen, in großen Zahlenräumen auch eine brutale Überforderung. Warum bleiben wir nicht einfach beim 1x1? Weißt du so?
Ja, ich frage mich, warum, es würde mir schon reichen, wenn die Leute noch rechtschreiben könnten.
Das eigentliche Bemerkenswerte an dieser Episode ist ja aus meiner Sicht, dass das ist ja eine grüne Kultusministerin. Mhm. Julia Willi heißt die, glaube ich. Dass diese Leute, und die kenne ich ja ganz gut, ja, diesem Milieu.
Warum
gut,
das?
Ja, gut, ja, jahrelang Tür an Tür gelebt, beziehungsweise
mit Alice.
Von Büro, Bürotür zu Bürotür. Ich meine,
ach so, beim Spiegel.
Nee, ja, gut, der ganze Journalismus ist ja grün. 70%, ist ja die Lieblingspartei, ja. Also wenn wir Journalisten zu entscheiden gehabt hätten, wer in den letzten Jahren im Bundeskanzleramt sitzt, da säße er immer noch
um
an Gottes Annalena Baerbock.
Willen. Nee, ich nicht.
Die ziehen jedenfalls für ihre eigenen Kinder natürlich ganz andere Konsequenzen. Da wird nicht abgerüstet, da wäre eher aufgerüstet. Da kommt also noch das Klavier dazu. Und dann
und der Privatlehrer.
Der Privatlehrer, dann der Lateinunterricht, dann das Altgriechisch und anderes mehr. Das ist ja auch immer so, wenn, also die haben alle eine ganz große inklusive Vorstellung, also auch Frau Willi. Und wenn es dann um die Beschulung der eigenen Kinder geht, dann werden ja natürlich große Umwege gefahren, beziehungsweise dann setzt ja so eine Völkerwanderung ein, zum Beispiel in Hamburg oder Berlin, wo man dann eben aus den Vierteln Charlottenburg oder Kreuzberg, wo man so eine schöne Altbauwohnung hat, das Kind dann verfrachtet an den Stadtrand, wo es garantiert eine Schule kommt, wo der Migrantenanteil unter 20% liegt. Ne?
Genau.
Und wenn gar nichts mehr hilft, halt Privatschule. Und da muss man sich jetzt nicht Privatschule so vorstellen, so eine teure, sondern Privatschulen sind ja zum Beispiel auch alle konfessionellen Schulen. Mhm. Also dann geben die halt aufs Graue Kloster oder Pater Rupert Meyer oder wie die alle heißen. So.
Ich kenne mich da nicht aus.
Ja. Insofern hat das auch eine gewisse Verlogenheit natürlich, diese Aktion. Und es ist aus meiner Sicht die Kapitulation davor, dass du jetzt zunehmend Kinder hast, vor allem in der Grundschule, die über basalste Fähigkeiten gar nicht mehr verfügen. Also zum Beispiel Deutsch können.
Das stimmt. Wie gesagt, da geht es ja alles nur noch dicker und so.
Ja, und statt da anzusetzen und sich zu überlegen, wie kriegen wir das hin, dass die Kinder was lernen, wird das halt abgerüstet. Es gibt dann eben auf das schriftliche Dividieren und irgendwann das schriftliche Multiplizieren. Dann reicht es zu, auch nicht mehr mit Primzahlen, weil die Primzahl ist halt auch eine böse Zahl, ja?
Ja,
die überfordert. Ja, so. Ja, und dann hast du halt irgendwann eine Generation von Deppen. So.
Ja.
Und daneben gibt es dann eben Leuchttürme, da wo das Bürgertum seine Kinder
hinschickt. Die Kinder da grün?
Ja, also zum Beispiel bei mir in München, das staatliche Wilhelmsgymnasium, mhm, da wo mein Sohn hingeht, wo seit ab der 5. Klasse halt Latein gelernt wird, ab der 9. Altgriechisch.
Gut, das ist im Lehel, oder? Ich meine, das ja. Teurer gibt es keine Mieten in München. Das ist das beste Viertel.
Pass mal auf. Das kommst du mir so, ja? Ja, klar, ist klar. So SPD-mäßig
Nein, aber ist ja so.
Ist ja so. Nee. Das staatliche Wilhelmsgymnasium ist nämlich keine Sprengelschule.
Okay.
Also wir wohnen nämlich auch nicht im Lehel, sondern alle Schüler auf Münchens.
Ach.
Und des Umlandes.
Ach so, ich habe gedacht, du hast dich da nur reingemogelt.
Nein. Das wird alle diese, wir waren da auf dem Infotag und da war der Schulleiter. Der Otz, der hat da so einen Vortrag gehalten, wo ich gesagt habe sofort, also wenn ein Schulleiter so enthusiastisch ist und so begeistert und so überzeugt von seiner Schule, ja, da willst du dein Kind lassen. Nur, ich sehe, also da gibt es natürlich auch einen Migrantenanteil, der ist gar nicht so gering. Logischerweise, ich meine, München ist DAX-Konzerne, München hat die Apple und die Google-Zentrale, Europa-Zentralen. Nur, das sind halt natürlich Migrantenkinder, die nicht über Tisch und Bänke gehen, sondern deren Eltern die gleichen Bildungsvorstellungen und Wertevorstellungen haben, wie alle anderen Eltern an dieser Schule auch.
Mhm. So. Und da wird auch noch schriftlich dividieren gelehrt.
Ich würde mal sagen, wenn du da nicht schriftlich dividieren gelernt hast in der Grundschule, wird es mit dem Übertritt schwer.
Das stimmt.
Also das war jetzt nochmal ein Appell. Für die Anstrengungskultur, ne? So zum Anfang des Jahres.
So enden wir heute auch.
Ja.
Auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner, oder wie heißt das dann? Nee, wie heißen diese ganzen Dinger? Größter gemeinsamer Teiler, kleinster gemeinsamer, KGA und GGT. Hast du das nie in Mathe gelernt?
Ich glaube, wir blenden uns jetzt ganz schnell aus.
Wir blenden uns einfach aus.
Und unsere größten Wissenslücken.
Mehr Mathematik.
Die schneiden wir raus.
Machen wir. Alles klar. Dann sehen wir uns jeden Donnerstag exklusiv bei Focus Plus und am Wochenende dann bei Focus Online auf der YouTube-Seite oder überall, wo es Podcasts gibt. Bis nächste Woche. Ciao.